Die Straße von Hormus ist weiterhin dicht. Das hat auch Folgen für die globale Agrarwirtschaft, weshalb ein US-Düngemittelhersteller gerade fette Übergewinne einstreicht. Hierzulande geht derweil der Kampf um die Commerzbank in die nächste Runde. Das Übernahmeangebot von UniCredit sieht mager aus, ist aber ein strategisches Meisterwerk. Und an der Nasdaq laufen die Vorbereitungen für die Blockbuster-Börsengänge von SpaceX, OpenAI und Anthropic mit potenziell gravierenden Konsequenzen für deinen Nasdaq 100 ETF. Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Und damit willkommen zu Beyond the Noise. Finanzen mit Fokus statt Firlefanz. Der Krieg am Golf ist mittlerweile in der dritten Woche. Der Ölpreis etabliert sich über der 100-Dollar-Marke, aber gemessen daran ging es an den Aktienmärkten zuletzt recht entspannt zu. Die Börsianer setzen weiter auf ein zeitnahes Ende der Kampfhandlungen. Oder zumindest darauf, dass die Öl- und Gastanker bald wieder freie Fahrt durch die Straße von Hormus haben. Ein gewagtes Kalkül, sowohl militärisch als auch logistisch. Denn aus der Pandemie wissen wir ja, gestörte Lieferketten, die lassen sich nicht von heute auf morgen zusammenflicken. Zumal ja nicht nur die Energieversorgung für Asien und Europa sprichwörtlich im Feuer steht, denn Öl ist ja auch essentiell für die Chemieindustrie als Basis für Kunststoffe, Kosmetik oder pharmazeutische Produkte. Und Gas ist eben der entscheidende Rohstoff bei der Herstellung von Stickstoffdünger. Kein Wunder also, dass die Düngemittelpreise allein seit Ende Februar um mehr als ein Drittel zugelegt haben, was, wenn es nicht bald zu einer Trendwende kommt, voll auf die Agrarpreise durchschlagen dürfte. Vor allem Mais gilt als Stickstofffresser. Dünger macht bis zu 40% der Anbaukosten aus. Davon profitiert vor allem CF Industries. Der Konzern betreibt im US-Bundesstaat Louisiana den weltgrößten Ammoniak-Verbundstandort. Kleine Erinnerung an den Chemieunterricht. Stickstoff aus der Luft verbunden mit Wasserstoff aus Erdgas ergibt Ammoniak. Weiterverarbeitet zu Ammoniumnitrat, ein hocheffizientes Düngemittel. Und für diesen chemischen Prozess, das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren, kann CF auf das günstige amerikanische Fracking-Gas zurückgreifen, während europäische Konkurrenten wie Yara oder BASF auf teure Importe angewiesen sind. Trotzdem verkauft CF seinen Dünger natürlich zu Weltmarktpreisen und kann auf diese Weise derzeit immense Windfall-Profits einstreichen. Entsprechend ist die auch im Scalable-Broker handelbare Aktie seit Kriegsbeginn bereits um über 20% gestiegen und hat damit sogar ihr Hoch aus dem Jahr 2022 übersprungen. Schon damals, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, war CF also ein probater Hedge gegen die Gaskrise. Vorausgesetzt, man hat rechtzeitig den Absprung geschafft. Denn analog zur allmählichen Entspannung der Energielage ist der Kurs danach erstmal um die Hälfte abgeschmiert. Wer jetzt noch einsteigt, spekuliert also auf eine weitere Eskalation. Gleichzeitig reicht die Investment-Story von CF Industries weit über das Tagesgeschehen hinaus. Denn seinen strukturellen Kostenvorteil spielt das Unternehmen nicht nur bei den für die globale Ernährungssicherheit so essentiellen Düngemitteln aus. Ammoniak gilt nämlich obendrein als idealer Träger für Wasserstoff. Und das durch CO2-Abscheidung, übrigens in Kooperation mit ExxonMobil gewonnene blaue Ammoniak, ist ein emissionsarmer Brennstoff, der etwa in Japan schon jetzt in Kohlekraftwerken beigemischt wird. Mit diesen 2025 endlich auch operativ angelaufenen Clean Energy-Geschäft hat CF nun eine valide Perspektive, um sich mittel- bis langfristig ein bisschen unabhängiger von der Zyklik der Agrarwirtschaft aufzustellen. Und trotz der hohen Investitionen bleibt genügend Free Cashflow für die Aktionäre übrig. Neben einer kleinen, in 21 Jahren aber nie gekürzten, sondern stufenweise angehobenen Dividende wurden allein in den letzten 2 Jahren Aktien für knapp 3 Milliarden Dollar zurückgekauft. Auf diese Weise hat sich die Anzahl der umlaufenden Anteile um über 20% reduziert. Damit ist CF das, was Charlie Munger, der 2023 verstorbene kongeniale Partner von Warren Buffett, einen Share Cannibal genannt hat. Ein Unternehmen, das sich sukzessive selber frisst und dadurch den inneren Wert der einzelnen Aktie kontinuierlich erhöht. Um Fressen und gefressen werden geht's derweil auch in der europäischen Hochfinanz. Die italienische UniCredit hat ja schon länger ein Auge auf die Commerzbank geworfen und inzwischen direkt sowie indirekt über komplexe Derivatekonstruktionen 29,9% an der zweitgrößten deutschen Börsenbank zusammengekauft. Nun folgt der nächste Streich. Am Montag hat UniCredit ein Übernahmeangebot für die Commerzbank vorgelegt. Oftmals kommen solche Offerten ja mit 20%, 30%, 50% Aufschlag auf den Börsenkurs daher, aber die Italiener haben einen Igel in der Tasche. Commerzbank-Aktionäre kriegen nämlich kein Cash in the Tash geboten, sondern bloß 0,485 UniCredit-Anteile. Was durchgerechnet ziemlich genau dem entspricht, womit die Commerzbank auch vorher schon an der Börse gehandelt wurde. Allzu viele Commerzbank-Aktien dürfte UniCredit-Chef Andrea Orcel somit nicht einsammeln. Dennoch ist das Angebot ein genialer strategischer Zug. Denn eigentlich muss ein Aufkäufer nach deutschem Recht ein Übernahmeangebot abgeben, sobald er die Schwelle von 30% der Stimmrechte überschreitet. Wobei der Preis mindestens dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 3 Monate entsprechen muss, und zwar in Cash. Das jetzt vorgelegte freiwillige Angebot befreit UniCredit aber von dieser Pflicht. Ein paar tauschwillige Aktionäre, die das Gesamtpaket über die 30%-Schwelle hieven, die werden sich schon finden. Und dann können die Italiener künftig ganz flexibel weitere Aktien am Markt zukaufen, ohne dass man der Gesamtheit der Aktionäre neue Angebote machen müsste. Dazu wird der UniCredit-Anteil sowieso quasi automatisch steigen. Denn die Commerzbank, die sich den Avancen aus Mailand ja von Anfang an klar widersetzt hat, kauft aggressiv Aktien zurück und zieht diese ein. Was wie bei CF dazu führt, dass der Anteil der verbliebenen Stücke am Grundkapital sich kontinuierlich erhöht. Außerdem dürften die Rückkäufe den Kurs treiben, wodurch bei UniCredit die stillen Reserven wachsen. Nur zur Erinnerung, die ersten 4,5% ihrer Beteiligung haben die Italiener im September 2024 zu 13,20 Euro erworben. Aktuell sind wir über 30 Euro. Spannend wird nun, ob UniCredit bereits auf der nächsten Hauptversammlung der Commerzbank die Muskeln spielen lässt. Im vergangenen Jahr war nur knapp die Hälfte des Grundkapitals vertreten und wenn die Präsenz am 26. Mai nun ähnlich mager ist, hätte UniCredit mit 29,9% immerhin eine einfache Mehrheit. Wobei 13% des Grundkapitals ohnehin treu an der Seite des Commerzbank-Vorstands sein werden. So hoch ist nämlich der Anteil des Bundes, der strikt gegen eine Übernahme ist und das Gelbe Kreditinstitut als systemrelevante Bank weiter eigenständig sehen will. Was die Sonntagsreden von mehr Europawagen und paneuropäischen Champions eigentlich in einem ziemlich faden Licht erscheinen lässt. Gleichzeitig sollte Bundeskanzler Merz und Finanzminister Klingbeil spätestens jetzt eines klar sein. Die Hoffnung, dass UniCredit einlenkt und aufgibt, die war und ist ziemlich naiv. Commerzbank-Aktionäre können einstweilen noch auf der Welle mitsurfen, sollten aber nicht gierig werden. Europäische Banken haben in den vergangenen 5 Jahren generell eine fulminante Rallye aufs Parkett gelegt. Und die Commerzbank-Aktie hat sich seit März 2021 sogar mehr als versechsfacht und wird nun fast mit dem 1,1-fachen Buchwert bezahlt. Viel höher war die Bewertung auch vor der Finanzkrise nicht. Parallel trübt sich das Umfeld ein. Zwar ist der Bank operativ ein eindrucksvoller Turnaround gelungen und wenn die EZB die Leitzinsen nun erstmal nicht weiter senkt, dann hilft das natürlich der Zinsmarge. Aber die anhaltende Krise der deutschen Wirtschaft, alle 20 Minuten eine Insolvenz, die könnte eine höhere Risikovorsorge im über die Jahre hinweg doch deutlich ausgebauten Firmenkundenkreditgeschäft erforderlich machen. Nicht wirklich etwas zu holen gibt es für die Commerzbank bei den Blockbuster-Börsengängen, die dieses Jahr in den USA auf der Agenda stehen. Tech-IPOs sind die Domäne der großen Wall-Street-Häuser, die bei SpaceX, OpenAI und Anthropic um milliardenschwere Provisionen wetteifern. Allein Elon Musks Weltraum-Venture wird auf bis zu 1,5 Billionen Dollar taxiert. Selbst wenn zunächst nur 5% der Aktien an die Börse kommen dürften, reden wir also über ein Volumen von 75 Milliarden Dollar. Wovon die Banken mindestens 2% einstreichen werden. Als Börsenplatz dürfte SpaceX die Nasdaq anpeilen, die in Erwartung des Megadeals nun sogar das Regelwerk für den Nasdaq 100 umschreiben will. Damit der prominente Debütant nicht bis zur regulären Neuzusammensetzung im Dezember warten muss, wird über eine sogenannte Fast-Entry-Regel nachgedacht. Unternehmen, die beim Börsenwert unter den Top 40 rangieren, was bei SpaceX definitiv der Fall wäre, die sollen bereits 15 Tage nach Handelsaufnahme in den Index einziehen können. Dazu überlegt man, den Streubesitz der Dickschiffe um den Faktor 5 zu hebeln. Will heißen, auch wenn nur 5% der SpaceX-Aktien handelbar wären, würde die Firma im Index so gewichtet, als hätte sie einen Streubesitz von 25%. Eine kolossale Verzerrung der Marktverhältnisse. Also genau das Gegenteil der repräsentativen Abbildung der Börsenlandschaft, die ein Index eigentlich leisten sollte. Und das ist nicht nur ein philosophisches Thema. Denn Indexfonds wie der legendäre QQQ, der 400 Milliarden Dollar schwere Invesco-ETF auf den Nasdaq 100, die wären gezwungen, binnen kürzester Zeit überproportional viele SpaceX-Aktien zu kaufen, was den ohnehin zu erwartenden Hype weiter anstacheln würde. Dazu dürfte eine solche Anpassung des Regelwerks den Nasdaq 100 noch klumpiger werden lassen. Schon jetzt machen die 10 höchstgewichteten Aktien rund die Hälfte des Index aus. Und wenn dann unter den jetzt diskutierten Prämissen auch noch SpaceX, OpenAI und Anthropic hinzukommen, könnte der Anteil der Top 10 auf mehr als 2/3 steigen. Ob das alles tatsächlich umgesetzt wird, wissen wir am 23. März, wenn die Nasdaq das Ergebnis einer Konsultation unter institutionellen Investoren veröffentlichen will. Bis dahin ist die ganze Causa erstmal eine Erinnerung an das, was wir kürzlich in der Asset-Class-Folge mit Denise Koch festgestellt hatten. Der Nasdaq 100 ist eben kein neutrales Marktbarometer, sondern ein Börsenplatzindex. Und damit ein Instrument im Wettbewerb um neue, prestige- und gewinnträchtige Listings. Siehe Walmart, die ja von der NYSE gewechselt sind zur Nasdaq. Gleichzeitig resultiert die fulminante Langfristperformance des Index nicht zuletzt daraus, dass die Nasdaq seit Jahrzehnten der ultimative Sehnsuchtsort für Wachstumsunternehmen ist. Diesen Nimbus will und muss man am Times Square natürlich verteidigen. Die Frage ist nur, zu welchem Preis? Und das war's für heute. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann sag's gern weiter, lass ein Abo da und schreib doch mal in die Kommentare, wie du die neuen Nasdaq-Regeln siehst, ob du für oder gegen europäische Bankenfusionen bist und was es sonst so gibt, was dich bewegt und worüber wir hier unbedingt mal reden sollten. Bis nächste Woche. Tschüss aus Berlin.